Heute mit der Sendung Hoxha und Hip-Hop – Albaniens Weg nach Europa. Bis in die 80er Jahre hinein war das kleine Land an der Adria unter dem Diktator Enver Hoxha völlig isoliert. Eine Art Nordkorea am Mittelmeer, zerstritten mit dem Nachbarn Jugoslawien, verbündet mit China. In den 90ern, nach dem Tod des Diktators, versank Albanien im Chaos. Doch das ist lange her. Seit 2009 ist das Land NATO-Mitglied, seit 2014 EU-Beitrittskandidat. Doch bis zu einem Beitritt ist es noch ein langer Weg, obwohl gerade junge Leute die Zeit kaum abwarten können. Albanien hat immer noch, obwohl politisch stabil, mit seinem schlechten Image zu kämpfen. Drogenhandel, Korruption, organisiertes Verbrechen, Wirtschaftsflüchtlinge. Christoph Kersting berichtet.
Ein lauer Frühlingsabend in Tirana. Das Thermometer zeigt auch nach Sonnenuntergang noch 20 Grad. Und an einem der Prachtboulevards der albanischen Hauptstadt dröhnen von einer riesigen Bühne die Beats aus Lautsprechern. Auf der Bühne wird gerappt und getanzt, mit aufwendiger Lichtshow. Es ist das erste von zahlreichen Freiluftkonzerten, die den Sommer über stattfinden werden. Eine Gratisveranstaltung. Die Hauptstädter strömen zu Hunderten in Richtung Bühne, tanzen, stehen herum, viele mit einer Dose Bier in der Hand. Hinter der Bühne erhebt sich ein bizarres pyramidenförmiges Gebäude aus Beton und Glas. Im Flimmern der Scheinwerfer wirkt der heruntergekommene Bau fast wie ein gestrandetes Raumschiff. Es ist das ehemalige Enver Hoxha Museum, benannt nach dem albanischen Diktator, der das Land 41 Jahre lang mit eiserner Hand regiert und bis Mitte der 80er Jahre fast völlig vom Rest der Welt isoliert hat. Hoxha und Hip-Hop. Ein bizarres Bild, das zeigt, wo Albanien herkommt und wo es hin will. Etwas abseits der Bühne steht die Familie Trisolari. Die Eltern, Faik und Ada, sind Mitte 50, Sohn Luan 17 Jahre alt. Alle drei nippen an einer Flasche Cola. Das ehemalige Enver Hoxha Museum sei genau der richtige Ort für so ein Konzert, findet Vater Faik. Diktator Hoxha solle sich ruhig im Grab umdrehen. Albanien sei heute ein freies Land. Und dazu gehört nach Faiks Meinung auch Hip-Hop mitten in Tirana.
25 Jahre, so lange ist es her, dass die Albaner nach dem Sturz des sozialistischen Regimes erstmals frei wählen durften. Kurz vor der Wahl im März 1991 stießen die Menschen in Tirana Enver Hoxha vom Sockel. Der verhasste Diktator war zwar schon 1985 gestorben, doch erst an diesem Februartag, 6 Jahre nach seinem Tod, brachte eine wütende Menschenmenge die monumentale Hoxha-Statue auf dem zentralen Skanderbegplatz zu Fall. Die Schwarz-Weiß-Fotos von diesem Tag sind kaum zu unterscheiden von jenen aus Bagdad, ein Jahrzehnt später, als die Iraker das Denkmal ihres Diktators Saddam Hussein gestürzt haben. Auch die symbolische Strahlkraft beider Ereignisse ist vergleichbar. Der Sturz des Hoxha-Denkmals nahm den Menschen die Angst. Die Diktatur war endgültig besiegt. Andere Symbole der Macht blieben unangetastet. So wie die Pyramide in Tirana, die eigentlich als Grabmal für den toten Enver Hoxha gedacht war.
Am Morgen nach dem Freiluftkonzert sitzt Jonila Godole auf den Treppenstufen unterhalb der Pyramide. Die Bühne vom Vorabend ist abgebaut. Einige Jugendliche machen sich einen Spaß daraus, auf die flache Pyramide zu klettern und sich dabei mit ihren Mobiltelefonen zu filmen. Ein Bild, das auf seine Art symbolisch sei für den Umgang der Albaner mit ihrer Vergangenheit, meint Jonila Godole. Die 41-jährige Journalistin und Uni-Dozentin hat 2014 in Tirana das Institut für Demokratie, Medien und Kultur gegründet. Ihr Institut hat vor allem ein Ziel: die bislang fehlende Aufarbeitung der albanischen Diktatur im 20. Jahrhundert.
zuerst muss man auch sagen, also in den letzten 25 Jahren war jetzt dieser Übergang von der Diktatur zur Demokratie auch nicht gerade leicht. Und die Albaner hatten auch andere Probleme, Überlebensprobleme, sagen wir mal so, im Alltag, statt jetzt an sowas zu denken, was für mich persönlich sehr wichtig ist. Aber für die Gesellschaft, das geht sehr schleppend voran. Also, dass man eine Erinnerungskultur, das gibt es in Albanien nicht.
Im Januar 1946 rief Kommunistenführer Enver Hoxha die Volksrepublik Albanien aus, nachdem das Land sich in einem Partisanenkrieg von den italienischen und deutschen Besatzern befreit hatte. Ein Bündnis mit Titos Jugoslawien zerbrach schnell. Es folgte eine Anlehnung an die Sowjetunion, später an Maos China. 1967 erließ Hoxha ein Religionsverbot und erklärte Albanien zum ersten atheistischen Staat der Welt. Wenig später trat das Land aus dem Warschauer Pakt aus, verfolgte aber weiterhin seinen streng stalinistischen Kurs mit Massenverhaftungen Andersdenkender und mit Arbeitslagern. Tausende ließ der Diktator exekutieren. 120.000 Menschen verschwanden in albanischen Gulags.
Edi Rama ist ein Kind der düsteren Hoxha-Ära. Der 51-Jährige war 11 Jahre lang Bürgermeister von Tirana. Seit 2013 ist er Sozialist albanischer Premierminister. Ein Enfant terrible unter den europäischen Regierungschefs. Rama ist eigentlich Künstler und hat Ende der 80er Jahre in der albanischen Basketball-Nationalmannschaft gespielt. In den 70er und 80er Jahren sei Albanien ein völlig isoliertes, abgeschottetes Land mitten in Europa gewesen, erinnert sich Rama.
I remember I was professor in the arts academy and when in 1990 the first.
Ich war in der Zeit Professor an der Kunstakademie in Tirana und als 1990, ich wiederhole 1990, die erste westliche Gruppe von Kunstexperten aus dem Louvre Tirana besuchte, erzählte einer der Professoren von Installationen. Ich dachte, er spricht von irgendetwas, das mit Elektrik zu tun hat. Warum? Weil Hoxha 1974 einen heiligen Krieg ausgerufen hatte gegen die Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts. Die moderne Kunst endete für uns bei Van Gogh. In den 70er Jahren wurden Menschen allein dafür ins Gefängnis gesteckt, dass sie Bücher über Picasso besaßen.
Wie eine späte Rache an der albanischen Kulturrevolution mag es da wirken, dass seine erste Amtshandlung als neuer Bürgermeister Tiranas im Jahr 2000 die Handschrift des Künstlers Edi Rama trug. In einer berühmten Farbaktion ließ er viele der heruntergekommenen Hauptstadtfassaden in grellen Orange-, Grün- und Blautönen streichen. Auch als Zeichen des Aufbruchs in eine neue Zeit, wie er heute sagt. Denn auf die Zwangsherrschaft folgten in den 90er Jahren zunächst Armut, Anarchie und völlige Perspektivlosigkeit für die meisten Albaner. Die Bilder halb verdursteter, verwahrloster Menschen auf völlig überfüllten Schiffen in Richtung Italien gingen damals um die Welt. Noch heute leben geschätzt 1 Million Albaner im Ausland, der Großteil von ihnen in Italien und Griechenland.
16 Jahre nach Edi Ramas Malaktion sind die farbigen Fassaden schon fast wieder verblasst. Tirana hat sich aber dennoch zu einer bunten, mediterranen Metropole gemausert. Der Wandel zeigt sich besonders im Bloku, dem Blockviertel, das keine 2 Gehminuten westlich der Hoxha-Pyramide beginnt. Hier haben früher nur der Hoxha-Clan und hohe Parteifunktionäre logiert, mit Strom und Heizung, was in vielen Teilen des Landes als purer Luxus galt. Ohne Passierschein kam niemand hinein in den Bloku. Heute ist der ehemalige Sperrbezirk das Szeneviertel der jungen Hauptstädter. Die mehr als 300 Bars und Restaurants sind auch unter der Woche stets gut besucht.
Nicht nur in Tirana, auch andernorts ist zu spüren, dass Albanien auf dem Sprung ist, aber noch einen gehörigen Weg zu gehen hat. Das weiß auch Giovalin Tuscha. Er steht an diesem Frühlingsmorgen etwas verloren am Hafenkai von Shenzhen, 60 Kilometer nördlich von Tirana. Tuscha ist Direktor des Hafens. Er berichtet von großen Fähr- und Containerschiffen, die seit dem Ausbau des Hafengebiets hier anlegen können. Nur ist davon nichts zu sehen. Lediglich ein paar Fischtrawler und eine kleine Fregatte liegen im Hafen vor Anker.
Heute haben wir keine Schiffe hier, aber morgen kommen drei Frachter. Einer bringt Zement nach Italien, nach Bari. Und wir erwarten Eisen- und Öllieferungen aus Griechenland. Nach 9 Jahren Unterbrechung soll auch die Fähre nach Brindisi wieder in Betrieb gehen. Bari soll folgen. Später auch Fährverbindungen nach Korfu und Kroatien.
Die Brindisi-Fähre sollte eigentlich schon im vergangenen Sommer in Shenzhen ablegen. Doch der Start verzögert sich. Dabei ist eigentlich alles vorbereitet für die Fährverbindung. 100 Meter vom Hafenkai entfernt wartet ein schickes neues Terminal auf Reisende. Insgesamt 3,6 Millionen Euro sind in den Hafenausbau geflossen. Der Großteil des Geldes kommt aus Brüssel. Das seien keine Riesensummen, vor allem im europäischen Vergleich nicht, räumt Hafenchef Tuscher ein. Doch das EU-Geld sei die Initialzündung gewesen für den Ausbau des Hafens.
Der Hafen von Shenzhen ist ein gutes Beispiel dafür, wie es um Albanien steht. 2 Jahre nachdem Tirana den Stempel Beitrittskandidat aus Brüssel erhalten hat. Die Bevölkerung ist jung, Durchschnittsalter 29. Albanien ist dynamisch und will vor allem eins, näher an Europa heranrücken, näher an die EU, obwohl der Weg dahin noch weit ist. Das Land ist heute politisch stabil. Eins der Hauptprobleme ist die Arbeitslosigkeit. Sie liegt offiziell bei 18%, real allerdings weitaus höher. Es kursieren Zahlen zwischen 30% und 40%. Und selbst wer Arbeit hat, verdient oft wenig. Der Durchschnittslohn liegt bei rund 350 Euro im Monat. Das liegt auch daran, dass fast die Hälfte der Menschen nach wie vor in der Landwirtschaft arbeitet. Albanien werde in Brüssel vor allem daran gemessen, ob das Parlament in naher Zukunft eine umfassende Justizreform beschließe, sagt die EU-Botschafterin in Tirana Ramona Vlahutin. Immerhin ein Drittel der albanischen Verfassung soll auf diesem Wege geändert werden.
I have to tell you something that may sound bizarre, but for example in the 90s the only judges that were available apparently were judges from
Es klingt bizarr, aber in den 90er Jahren stammten noch alle Richter aus der sozialistischen Ära. Man hat dann angefangen, Jura-Absolventen in einem 6-monatigen Crashkurs zu Richtern auszubilden. All das hat dazu geführt, dass Korruption in der Justiz bis heute ein riesiges Problem ist. Mit der Justizreform sollen alle Richter künftig ein Prüfverfahren durchlaufen, um Verbindungen zur organisierten Kriminalität aufzudecken und die Einkünfte dieser Leute zu durchleuchten. Es ist kein Geheimnis, dass einige Richter hierzulande zu den reichsten Personen gehören und das bei einem Gehalt von 800 Euro monatlich. Counterintuitive to be so rich if
your monthly salary is 800 euros. Premier Edi Rama gibt sich trotz allem selbstbewusst, wenn es um den EU-Beitritt Albaniens und anderer Balkanländer geht. Überhaupt ist Rama einer, der gerne Klartext redet, von politischer Korrektheit und Konsenskultur nicht viel hält und den Briten Tony Blair als sein politisches Vorbild nennt.
But in my humble view is that Europe today needs the Balkans more than so as much as the Balkans need Europe.
Meiner Meinung nach braucht Europa den Balkan sogar mehr als umgekehrt. Zumindest begegnen wir uns auf Augenhöhe. Vor 10 Jahren war das völlig anders. Da war das eine Einbahnstraße von uns in Richtung EU. Ich habe selten etwas Dümmeres gehört als Leute, die sagen, lasst uns die Grenzen Europas dicht machen als Schutz vor dem Islamismus. Das ist verrückt. Es leben doch so viele Moslems in Frankreich und Deutschland, überall.
Auch in Albanien. Fast 60% der knapp 3 Millionen Einwohner sind muslimisch. Nur 17% katholische oder orthodoxe Christen. Probleme zwischen den Religionsgemeinschaften wie in anderen Balkanregionen gebe es nicht, sagt Edi Rama. Er ist katholisch, seine Frau muslimisch.
Wir sehen junge Albaner, die zu einem großen Teil Muslime sind. Ihre Zukunft? Sie denken an Europa. Europa ist für die Menschen auf dem Balkan ein Stern, dem sie folgen. Europa wird aber zum Fluch, wenn sich die Erwartungen der Menschen nicht erfüllen. Denn dann entsteht ein immenser Raum für einen radikalen Islam.
Drogenhandel, Korruption, organisiertes Verbrechen. Dieses schlechte Image hält sich hartnäckig und ist noch immer eins der Hauptprobleme der kleinen Adria-Republik. Hinzu kommen die als Wirtschaftsflüchtlinge bezeichneten Menschen, die in Westeuropa häufig illegal ihr Glück versuchen. Spätestens seit Deutschland Albanien im Oktober als sicheres Herkunftsland eingestuft hat, gehen die Asylanträge von Albanern jedoch drastisch zurück. Von insgesamt 54.000 im Jahr 2015 auf nur noch 3.500 im ersten Quartal 2016. Das sind Zahlen des Bundesinnenministeriums. Unter den ausreisewilligen Albanern sind auch viele gut Ausgebildete, die sich systematisch vorbereiten auf eine Arbeit im europäischen Ausland.
Was macht sie, Maria, da? Sie hat die Karte in der anderen Hand.
Endrit Mulay muss seine Deutschklasse nicht motivieren, um aufmerksam bei der Sache zu sein. Schließlich geht es um das Thema Geld. Bargeld ziehen am EC-Automaten, Lohnabrechnung, Lottogewinn, die ganze Palette. Im Unterrichtsraum des Lehrinstituts Interpersonell im Osten Tiranas sitzen an diesem Nachmittag 7 junge Frauen und 3 Männer. Den meisten ist anzusehen, dass sie schon einen langen Tag hinter sich haben. Viele sind direkt von ihrer Klinik ins Institut gekommen. Alle, die hier täglich 3 Stunden Deutsch pauken, sind Krankenschwestern oder Pfleger. Sie bereiten sich ein Jahr lang auf ihren Umzug nach Deutschland vor, wo sie von Oktober an in Kliniken oder ambulanten Pflegediensten arbeiten werden. Ein großer deutscher Bildungsträger organisiert als Projektpartner von Interpersonell die passende Arbeitsstelle sowie eine Wohnung in Deutschland. Auch Justin Toraku lernt eifrig Deutsch. In einer Unterrichtspause erzählt der 25-Jährige, warum er seine Heimat verlassen will.
Ich arbeite seit 3 Jahren im OP der Uniklinik von Tirana. Aber das Einkommen ist hier einfach nicht gut. Im Moment verdiene ich 30.000 Lek, das sind so 230 Euro. Davon kannst du hier kaum über die Runden kommen. Da habe ich in Deutschland natürlich ganz andere Möglichkeiten.
An insgesamt 5 Standorten in Albanien bildet das Programm aktuell 800 Krankenschwestern und Pfleger aus. Musa Ahmeti leitet das Institut.
In Deutschland fehlen pro Jahr bis zu 10.000 Krankenschwestern in den Kliniken. Und in Albanien bilden wir jährlich 2.500 Leute aus, alle mit Uni-Abschluss. Krankenpflege ist in Albanien eine akademische Ausbildung. Aber nur rund 300 von diesen Menschen finden hier eine Arbeit, der Rest ist arbeitslos. Insgesamt gibt es derzeit 20.000 arbeitslose Krankenschwestern und Pfleger. Wir schlagen sogleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Wir vermitteln diesen Menschen eine gute Arbeit und tun damit auch etwas für den deutschen Arbeitsmarkt. Und wir schaffen eine Alternative zur illegalen Migration ins Ausland.
Albanien profitiert, so meint Musa Ahmeti am Ende, nicht nur durch das Geld, das die Auswanderer in der Regel nach Hause schicken, sondern vielmehr noch, wenn die albanischen Fachkräfte irgendwann reich an Erfahrung wieder in die Heimat zurückkehren.
Tatsächlich verlassen immer noch viele Albaner ihre Heimat. Etliche kommen allerdings nach Jahren zurück. Mehr als 40.000 waren es in den Jahren 2013 und 2014.
Im Autoradio läuft die neue albanische Fußballhymne. Sie wurde speziell für die Europameisterschaft in Frankreich komponiert. Es ist das erste Mal überhaupt, dass die albanische Nationalmannschaft an einer Fußball-EM teilnimmt. Ein Auftritt auf europäischer Bühne, der zur rechten Zeit kommt für das kleine Albanien.
In der Reihe Das Forum hörten Sie Hodja und Hip-Hop, Albaniens Weg nach Europa. Eine Sendung von Christoph Kersting, Redaktion Wolfgang Heinemann.